danke Sabine für den Input. Ich finde, dass der schon so viel Inhalt hatte, dass es eigentlich für den Rest der Woche reicht. Heute ist Psalmsonntag. Es ist ja der Jubeltag noch, wo Jesus gefeiert wurde, Hosianna. Und für diesen Jubeltag wurde ein Predigttext vorgeschlagen aus Jesaja 50, die Verse 4 bis 9. Kannst du bitte an die Wand werfen? Dort heißt es: Gott der Herr, gib mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen trösten und ihnen neuen Mut zusprechen kann. Morgen für morgen weckt er in mir das Verlangen, von ihm zu lernen, wie Schüler von seinem Lehrer. Ja, Gott, der Herr hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin bei meiner Aufgabe nicht ausgewichen. Meinen Rücken habe ich hingehalten, als man mich schlug. Ich habe mich nicht gewehrt, als sie mir den Bart ausrauften. Ich hielt ihren Beschimpfungen stand und verdeckte mein Gesicht nicht, als sie mich anspuckten. Und doch konnten sie mir meine Würde nicht nehmen, denn Gott, der Herr, verteidigt mich. Darum habe ich auch die Kraft, ihnen die Stirn zu bieten. Ich weiß, ich werde nicht in Schimpf und Schande enden. Der Richter, der mich freisprechen wird, ist schon unterwegs. Wer will mir denn noch den Prozess machen? Lasst uns nur vor Gericht gehen. Wer will mich anklagen? Soll er doch kommen? Ja, Gott, der Herr verteidigt mich. Wer kann mich da noch schuldig sprechen? Alle meine Ankläger werden umkommen. Sie vergehen wie ein Kleid, das die Motten zerfressen. Mein Eindruck ist, es ist ein ebenso eindrucksvoller wie geheimnisvoller Text. Wer ist der Verfasser dieses Textes? Über wen schreibt er? Und in welche Zeit ist dieser Text hineingeschrieben? In der Bibel steht dieser Text unter Jesaja. Jedoch ist der Verfasser unbekannt. Die Autorenschaft wurde einfach dem Jesaja angeheftet, obwohl Jesaja nur bis Kapitel 40 als Autor gilt. Ab Kapitel 40 spricht man vom Deutero-Jesaja, also dem Zweiten. Der Text wurde verfasst in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Es ist die Zeit von 587 bis 538 ungefähr vor Christus. Etwa 50 Jahre dauerte diese Gefangenschaft, die dadurch gekennzeichnet war, dass die Oberschicht der Juden in das Assyrische Reich zwangsweise umgesiedelt wurde. Es war ein Tiefpunkt in der Geschichte Israels. Sie waren ihres Tempels und ihres Königstums beraubt. Die Oberschicht der Juden war damals gezwungen, unter Menschen zu leben, die eine ganz andere Kultur und Religion hatten als sie selbst. Und gerade in dieser notvollen und entbehrungsreichen Zeit besannen sie sich auf ihr Eigentliches, auf ihre Identität. So war der Sabbat, den die Juden nicht kannten, den die Assyrer nicht kannten, und die Beschneidung und die Reinheitsgebote von entscheidender Bedeutung für ihr Überleben als Juden und Volk Gottes. Nach der Rückkehr aus dem Exil in ihre Heimat war die im Exil gewachsene Tradition auch für die im Land gebliebenen Juden hat dort Fuß gefasst und bis heute ist es bis heute prägend für die religiösen Juden geblieben. Ein Beispiel dafür, dass in Schicksalsschlägen, in Rückschlägen, ja in Katastrophen auch etwas Neues wachsen kann, das lange Zeit bestimmend für das Überleben sein kann. Über wen der Prophet hier spricht, ist umstritten. Macht er hier eine Aussage über sich oder über jemand anderen? Geht das, was er sagt, weit über seine Zeit hinaus oder schließt das eine das andere nicht aus? Etwas erhellender wird das Ganze, wenn wir ein Kapitel zurückgehen. Da spricht der Prophet von seinen Lebensanfängen, von seinem Lebensbeginn. Dort heißt es: Schon vor meiner Geburt hat der Herr mich in seinen Dienst gerufen. Als ich noch im Mutterleib war, hat er meinen Namen genannt. Wer spricht so? Zunächst ist es jemand, der nicht von seinen eigenen Erkenntnissen spricht. Wer so spricht, handelt nicht aus sich selbst heraus. Er fühlt sich einem anderen, nicht von ihm kommenden, aber zugleich vertrautem Zugriff erlegen. Berufung nennt er das. Schon vor meiner Geburt hat der Herr mich in seinen Dienst gerufen. Als ich noch im Mutterleib war, hat er meinen Namen genannt. Als so Berufener lebte der Prophet in einer Zeit, als sich in seinem Volk viel Resignation, viel Anfeindung, Ausgrenzung, Hoffnungslosigkeit und Zukunftsangst breit machte. Als von Gott Berufener war es seine Aufgabe, um erschöpfte Menschen zu trösten, ihnen Mut zuzusprechen, ihnen die Hoffnung weiterzugeben, die er selber empfangen hat. Und der Geber dieser Hoffnung weckte in ihm, dem Schreiber, das Verlangen, von diesem lebendigen und unsichtbaren Herrn zu lernen. Lernen nicht gelegentlich, ab und zu, nein, sondern morgen für morgen, schreibt er. Die weiteren Aussagen machen deutlich, dass der Prophet nicht nur gehört, nicht nur in sich aufgenommen, nicht nur konsumiert hat. Nein, er hat auch danach gehandelt, nämlich den Rücken hingehalten und geredet, wenn es notwendig war. Ein kleiner Einschub: Es gibt auch die Gefahr oder die Fehlentwicklung bei uns Christen, dass wir von Erkenntnis zu Erkenntnis eilen und diese Erkenntnis auch gerne weitergeben. Ein Bibelzitat immer auf den Lippen, aber im praktischen Leben ist davon wenig zu spüren. Es gibt ja Religionen, die so eine Art von Erleuchtung als wichtiges Ziel zur persönlichen Vollkommenheit benennen. Der Prophet betont, dass er das Gehörte als Auftrag angenommen hat und umgesetzt hat. Ja, Gott der Herr hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin bei einer Aufgabe nicht ausgewichen. Das Gehörte war für den Propheten ein Auftrag, der ihm sicher nicht angenehm war, wenigstens meistens nicht. Er betont ja, er sei nicht ausgewichen. Meinen Rücken habe ich hingehalten, schreibt er weiter, als man mich schlug. Ich habe mich nicht gewehrt, als man mir den Bart ausgerissen hat. Ich hielt ihren Beschimpfungen stand und verdeckte mein Angesicht nicht, als sie mich anspuckten. Also mit den letzten Aussagen des Propheten kann ich nicht mehr mithalten. Nach meiner Einschätzung bin ich bereit zu hören. Ich weiche auch nicht so leicht Aufgaben aus, die mir gestellt sind. Ich wurde aber noch nie geschlagen, zumindest nicht von Geschwistern. Ich wurde zwar von einem Nachbar mal ins Gesicht geschlagen, aber und ein anderes Mal mit einer Latte auf dem Rücken, aber von Geschwistern ist mir sowas noch nie passiert. Wenn ich aber, wie ich meine, zu Unrecht kritisiert werde oder zurechtgewiesen werde, auch von Geschwistern, weiß ich mich in der Regel zu wehren. Ich bin dann nicht immer gleich bereit zu hören und weiche auch schnell meiner Aufgabe aus, das Gehörte auf mich wirken zu lassen, nachzuspüren und nachzuprüfen. Jeder kann sich ja selbst prüfen, ob es in seinem praktischen Leben Raum gibt, auf Gott zu hören. Jeder kann sich auch prüfen, ob es Raum gibt und Bereitschaft zu hören, wenn er selbst brüderlich oder geschwisterlich korrigiert wird. Jeder kann sich prüfen, wie er reagiert, wenn es offene Fragen gibt. Oder es gilt, Verantwortung zu übernehmen. Und wer da unsicher ist, der kann sich ja die Mühe machen, andere zu fragen, wie er auf sie wirkt. Ich war bei der Ignis-Schulung und da war ein Teil, dass wir die Aufgabe hatten, verschiedene Leute zu fragen, wie sie uns als Zuhörende erleben. War ganz interessant, was dabei für mich herauskam. Immer hilfreich, wenn wir gespiegelt bekommen und unsere eigene Wahrnehmung damit korrigieren können. Wenn ich kritisiert werde, fahre ich in so einem solchen Fall meine Stacheln aus, um in Ruhe gelassen zu werden? Schütze ich mich, weil ich mich eigentlich nicht einordnen will? Trage ich das Wort Gemeinschaft auf den Lippen, verhalte mich aber im Eigentlichen und meinem Inneren der Gemeinschaft fern. Die richtigen Worte, um Erschöpfte zu trösten, finde ich, ist eine Königsaufgabe. Haben diejenigen unter uns, die sich als erschöpft erleben, Menschen an ihrer Seite, die für sie tröstende, ermutigende Worte finden, die wirklich trösten und ermutigen. Trösten sollte die Folge haben, zu ermutigen und sollte die Folge haben, aufzurichten. Der Tröstende sollte aber auch den Mut haben, nachzufragen, um den Grund der Mutlosigkeit oder Trostlosigkeit zu erkennen. Es kann auch sein, dass ich deshalb mutlos bin, weil ich nicht genug gelobt wurde, weil mein Ego nicht genügend gepflegt, weil mir mein Einfluss zu wenig ist oder ich fürchte, dass mir Teile davon genommen werden. Ich kann auch deshalb Trost suchen, um meine Empfindlichkeit zu pflegen. Ich denke, wer tröstet, sollte empfindsam sein mit seinen Mitmenschen, sich aber auch nicht von Empfindlichkeiten beeinträchtigen lassen. Empfindsamkeit erfordert nicht nur Einfühlungsvermögen und Vorsicht, sondern auch manchmal Mut. Wenn ich aus Furcht vor Empfindlichkeit des anderen nichts mehr sage oder ich selbst meine Empfindlichkeit als Schutz benutze, den anderen nicht an mich heranzulassen, steige ich innerlich schon aus einer geschwisterlichen Beziehung aus. Ich habe zwei Erfahrungen. Die eine liegt schon ziemlich lange zurück. Als wir geheiratet haben, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, haben wir praktisch in die Wohnung meines Vaters hineingeheiratet. Meine Frau kam von weit her, hatte keine Verwandten hier und hat natürlich da ein großes Problem gehabt, das ich überhaupt nicht gesehen habe. Und die Edith hat sich dann eine Hilfe geholt. Das war die Hildegard Wiedemann, damals die Frau vom Prediger von Regensburg. Und wir sind miteinander spazieren gegangen und nach einer Zeit sind wir zu dritt gewesen. Und die Hildegard dreht sich um beim Spazierengehen und sagt zu mir, in der Bibel steht, der Mann wird Vater und Mutter verlassen und die zwei werden eins sein. Was hast denn du verlassen? Was hat sich denn bei dir geändert, außer deinem Schlafzimmer? Das war eine Frage, die mir nicht angenehm war. Aber heute weiß ich, dass sie sehr, sehr heilsam war. Dass sie eine Änderung eingeleitet hat in meinem Denken. Zweites Beispiel, ich bin mit einer damals deutlich älteren Frau wie ich unterwegs gewesen und sie hat was gesagt, was ich völlig falsch fand. Ich weiß nicht mehr, um was es ging. Und mein erster Gedanke war, also die Frau war damals noch immer ziemlich jünger, wie ich heute bin. Ich habe mir dann gesagt, das lasse ich gehen, lasse ich stehen, weil das ändert eh nichts mehr. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich diese Haltung habe, gebe ich die Frau auf. Steige ich aus der Beziehung aus. Lege sie fest. Und dann habe ich allen Mut zusammengenommen und ihr gesagt, was ich dazu denke. Und zu meiner Überraschung hat sie einen Tag später angerufen und hat sich bedankt dafür, dass ich ihr das gesagt habe. Worte, die trösten und aufrichten und Mut machen, dringen bis zum Kern der Mutlosigkeit und Fehlentwicklung vor. Sie haben heilende Wirkung. Und der im Auftrag Gottes tröstet, sollte auch immer einer sein, der seine Antennen auf Gott ausgerichtet hat, der seine Fragen ihm selber stellt, einer, der jeden Morgen auf ihn, den Herrn, hört, der als so ein Lernender wird sich ein so Lernender wird darauf verzichten, sich über den anderen zu stellen, sondern er wird sich neben ihm stellen. Auf den Impulstagen, das war ein Seminar auf dem Thomashof, wurden wir vom Referenten mehrmals ermutigt, miteinander ehrlich, offen zu reden, Tacheles zu reden, nannte er das. Das hat er uns sehr empfohlen und er wusste, wovon er sprach. Er war aus der Situation, was seinen Vater betrifft, der ein geistlicher Leiter ist oder war, zumindest dieser Gemeinde, der ist aus dieser Gemeinde ausgetreten. Und trotzdem hat er uns das sehr empfohlen. Tacheles reden kann auch manchmal schmerzlich sein. Zielführend ist es dann, wenn es sich am Ende als heilsam erweist. Und der Prophet hat das wohl praktiziert, auf ihn, den Herrn, zu hören und von ihm zu lernen, wie ein Schüler lernt. Das brauchte er auch täglich, weil er in unruhigen Zeiten seinem Volk Orientierung geben musste, damit sie in dieser Gefangenschaft nicht in der Mutlosigkeit untergingen. Und doch weist dieser Text weit hinaus über die babylonische Gefangenschaft. Er weist auf das Leiden Jesu Christi hin. Er wurde bespuckt, gedemütigt, geschlagen. Jesus verbarg sein Angesicht nicht, entzog sich nicht den Schlägen, sondern hat seinen Rücken hingehalten. Bei aller Schmach, bei aller Brutalität Jesu, Jesus wurde sogar umgebracht, konnten sie ihm aber nicht die Würde nehmen. Bei alledem blieb Jesus der Herr, der die Würde und Größe seines Vaters ausstrahlte. Bei allen Beschimpfungen blieb Jesus am Ende der, der den Tod besiegt hat. Und die Ankläger, sie sind verstummt. Sie sind vergangen wie ein Kleid, das von Motten zerfressen ist, beschreibt es der Prophet. Und mit dieser letzten Aussage des Textabschnittes, finde ich, reicht das Gelesene auch in unsere Zeit hinein und darüber hinaus. Auch für uns gilt, wenn wir morgen für morgen von Jesus lernen wollen, wie Schüler lernen, wenn wir das Gehörte umsetzen und diejenigen trösten, ihnen Mut zu sprechen, die bedürftig sind, wenn wir den Rücken hinhalten, dann hinhalten, wenn zum Beispiel Jesus mit Worten geschlagen wird, wenn wir Anfeindungen die Stirn bieten. Dazu kann es manchmal nötig sein, das Gesicht hart wie Stein zu machen. Dann werden wir am Ende als die hervorgehen, denen die Würde nicht genommen wurde. Das ist die Zusage des Propheten. Die Anklagen, die uns eventuell entgegenschlagen, werden dahin sein, obwohl es auch in unserem Leben viel Versagen und Schuld gibt. Dann werden wir am Ende freigesprochen und getröstet werden von dem aller Trost kommt. Denn seinen Trost benötigt jeder von uns. Er ist unser gerechter Richter, der uns liebt und der sich nach uns sehnt. Der Apostel Paulus drückt es in 2. Korinther 1 so aus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der barmherzige Vater, der Gott, von dem aller Trost kommt. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, sodass auch wir andere trösten können. Noch einen kurzen Moment der Stille, singen wir ein Lied.